Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Diesmal geht's um eure Fragen, die wir beantworten. In dem ersten Teil vom Q&A sprechen wir über Reiseziele, Reiseempfehlungen und was du beachten solltest, wenn du in China bist. All das und noch viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. Nimen Wen, Woman Huida.
Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßsau der China Podcast. Ich bin Yang und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, hier ist Steffen.
So Steffen, was hast du eben gesagt?
In meiner perfektesten Aussprache habe ich gesagt, ihr fragt, wir antworten. Wir machen wieder eine Q&A-Folge, Question and Answers. Und ihr habt uns so viele Fragen geschickt und wirklich auch so viele nette Nachrichten, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen daraus zwei Folgen machen. Das heißt, wir haben ja angekündigt, das ist hier unsere letzte Folge. Aber dank eurer Mitwirkung ist es unsere vorletzte Folge und wir machen zwei draus.
Ja, vielen Dank dafür, weil wir machen diese Folge nicht zum ersten Mal. Wir machen circa einmal pro Jahr eine Q&A-Folge. Deswegen habe ich gedacht, okay, langsam sind auch alle Fragen ausgeschöpft. Ich war überrascht und vielen Dank dafür.
Und wir haben so viele Reisefragen wie noch nie erhalten und deswegen geht es heute in der ersten Q&A-Folge ausschließlich um das Thema Reisen nach China. Und da wollen wir uns jetzt mal durch eure Fragen durcharbeiten und schauen, wie wir euch da weiterhelfen können. Wir fangen mit der ersten Frage an und zwar Marcel aus Österreich, fand ich cool, dass uns auch Menschen aus Österreich hören, hat gefragt, was waren bislang eure liebsten oder beeindruckendsten Reiseziele in China und Deutschland? Willst du mal anfangen, was war dein beeindruckendstes Reiseziel in Deutschland? Was ist das Schönste an diesem Land, was du bisher entdeckt hast?
Für mich, das war Heidelberg und Baden-Baden. Also Heidelberg, ich war noch ein Student, ich glaube, ne, ich habe kaum Urlaub gemacht in Deutschland, einfach wegen des Geldes. Und Heidelberg, ich habe einen Kumpel besucht und das war so Wow-Moment für mich, weil ich die Stadt so schön fand. Ja, und dann Baden-Baden waren wir zusammen dort. Da habe ich gedacht, oh, das ist so eine reiche Stadt. Das hat mich auch beeindruckt. Und bei dir?
Also Baden-Baden kann ich nachvollziehen. Ich hatte auch eine andere Vorstellung von dieser Stadt. Die ist ja recht langgezogen. Da ist ja auch ein Casino. Also der geht's schon gut, so wie es zumindest aussah. Wir hatten aber auch einen sehr sonnigen Tag, als wir da waren. Das macht ja auch immer viel aus. Mein liebstes oder beeindruckendstes Reiseziel in China waren, ich kann das gar nicht so machen. Also ich fand Hangzhou total schön mit dem Xihu, mit dem West Lake. Ich fand auch Xi'an sehr schön mit dem Berg, dem Huashan, wo man wirklich einen unfassbaren Blick hat, wo man denkt, man ist irgendwie bei den Göttern. Und von der letzten Reise auch Guilin. Man sagt ja nicht umsonst, eine der schönsten Städte der Welt. Und es ist auch so mit den Bergen dort, mit der Architektur. Also das fand ich wirklich so mit die beeindruckendsten Reiseziele, wo mir auch schwer Vergleiche in Deutschland oder Europa einfallen. Aber das war so, sind so meine Highlights.
Okay, gut, dass du sowas gesagt hast, weil eben habe ich mich noch reflektiert und gedacht...
Ist aber das erste Mal, dass du das tust.
Ich habe eben gedacht, hätte ich vielleicht Rostock oder Warnemünde sagen sollen, aber naja, du hast auch nicht Shijiazhuang genannt, so no hard feelings.
sind ja unsere Heimatstädte jeweils, ja.
Richtig. Ja. Hast du eigentlich ein Reiseziel in Deutschland?
Was mich sehr beeindruckt hat?
Ja.
Ich finde die Dresdner Altstadt total beeindruckend. Also da sieht man wirklich wie so ein Sitz von einem Adligen, der da sehr viel Kreativität reingegeben hat, sehr beeindruckend. Auch Sanssouci in Potsdam ist auch wirklich beeindruckend. Jetzt bin ich schon wieder so in der Royalisten-Ecke, das ist ja so ein bisschen meine heimliche Leidenschaft. Ansonsten, ich komme ja aus Deutschland, für mich ist das irgendwie alles deutsch und ich muss auch sagen, für mich ist dann auch nie ein Urlaub, wenn ich Deutsche um mich rum habe. Deswegen, es gibt viele schöne Ecken in Deutschland, aber im Ausland habe ich dann so richtig Urlaub. Ja.
Okay, die leichte negative Kommentar war nicht notwendig, aber mir ist eingefallen in Deutschland, ich habe noch ein andere Dinge. Ja. Vielleicht korrigiere ich meine Antwort oder ich ergänze einfach meine Antwort.
Du reflektierst dich heute aber sehr stark. Kenne ich gar nicht von dir, ja.
Unsere Zuhörer, Zuhörerinnen kennen mich so. Ne? Bad Wildungen. Ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig im Kopf. Wir waren in Corona-Zeit in Hessen.
Ja, an einem See.
Genau. was langsam sich abtrocknet. Also zumindest, als wir dort waren.
Stimmt, stimmt.
Kellerwald-Edersee.
Da, genau.
Und wir waren auch auf dem Weg in Marburg oder Magdeburg und Bad Wildungen. Bad Wildungen ist so ein kleiner Ort, fand ich aber sehr, sehr schön. Und genauso Kellerwald-Edersee.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich an Corona. Ja.
Das war circa unser erster Deutschlandurlaub, weil wir machen so selten Urlaub in Deutschland. Ja, ich habe auch beeindruckendste Reiseziele in China. Guiyang. Wir waren dort letztes Jahr. Ich habe auch gesagt, das war mein absolut Highlight. Und Shenzhen, also nicht Shenzhen, die ganze Stadt, einfach nur, wo wir übernachtet haben, diesen Nanshan-Bezirk. Ich war wirklich beeindruckt, weil ich erstmal das Gefühl hatte, ich konnte mir vorstellen, irgendwo in einer chinesischen Metropole zu leben. Und Qingdao, weil das meine absolut erster Urlaub war. Oh. Ich war 5 mit meinem Vater und seiner Schule, ohne meine Mutter und meine Schwester. Also das war eine Ehre, dass ich mitkommen durfte, während meine Schwester und meine Mutter zu Hause bleiben musste. aber ehrlich, ich habe meine Schwester beneidet. Sie durfte zwar nicht mit nach Qingdao fahren, aber als Entschädigung hat sie eine Kiste voll Würste bekommen. Das war was Besonderes, weil wir durften nie Würste und sowas essen. Wir waren eine sehr bescheidene Familie, sowas gab es einfach nicht. Das war ein großes Geschenk. Shuanghui Wang Zhong Wang, kann ich euch empfehlen. Ich war so neidisch.
Wenn du dich heute entscheiden müsstest, Urlaub oder Würstchen, eine Kiste Würstchen, was würdest du nehmen?
Urlaub, also mein Würstchenzeit ist vorbei, okay. Sorry. Ja.
Also Marcel, vielen Dank für die Frage. Wenn ihr jetzt Inspiration schon gekriegt habt, wir packen euch unsere Reisefolgen auch in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann auch gern nochmal nachhören. Die nächste Frage kommt von Kayla und sie fragt, was ist eurer Meinung nach underrated in China? Also was ist unterschätzt? Was bräuchte mehr Aufmerksamkeit?
Ich habe lange überlegt. Also ich muss sagen, als Ausländer, also wenn du oder andere Leute in China Reise machen, ich finde, als Ausländer, man bekommt immer fast immer die beste Seite von China. Es gibt für mich keine richtige underrated Seite, aber für mich als Chinese, ich glaube, ich persönlich habe einige Dinge so sozusagen underrated. Würde sagen, vielleicht Servicebranche, weil ich, wie ich aufgewachsen bin, zumindest in meiner Generation, es gab so eine klare Hierarchie von Jobs. Und die Leute, die in Servicebranche arbeiten, finde ich, gehören leider zu ganz unten in dieser Hierarchie und ist eher nach dieser Philosophie ein Job, den man nicht freiwillig wählt. Das ist nie die erste Wahl. Ich sage das ohne Wertung. Ne? Deswegen, ich hatte vorher immer das Gefühl, man wird in Servicebranche schlecht behandelt als Kunde, weil die Leute selber mit ihren Jobs unzufrieden sind. Vielleicht ein unfair so Vorurteil von mir. Deswegen, ich würde sagen, das ist underrated, weil ich merke immer mehr, wie sehr die Leute Mühe geben. Also die sind sehr nett, die sind sehr freundlich, die werden immer besser. Diese Branche wird immer besser. Ich glaube, ich persönlich habe in den letzten Jahren, also in vielen Jahren, das so selber unterschätzt und ich hätte das selber mehr schätzen sollen.
Absolut. Also Servicebranche ist da wirklich exzellent, immer freundlich auch. Ich habe so zwei Perspektiven. Ich finde, als Deutscher oder Deutsche nach China zu kommen, was man underrated ist das Essen, weil das Essen ist exzellent dort, egal ob du Streetfood hast oder ins Restaurant gehst. Und wenn man sich auch darauf einlässt, und ich meine jetzt nicht irgendwelche Fleischsorten essen, die es hier nicht gibt, aber wenn man sich wirklich darauf einlässt, hat man da so eine große Variation an Essen und so eine Vielfalt beim Gemüse, das gibt es in der deutschen Küche einfach nicht. Deutsche Küche ist meistens Kartoffeln und Kohl oder Nudeln und Soße. Und da ist es halt so eine Variation. Also ich finde, das ist so als Reisender oder Reisende unterschätzt, wenn man da hingeht. Und das andere, was in China, was die Leute nicht richtig schätzen, wenn ich die Frage so interpretiere, ist die Infrastruktur. Da fährt alles. Da fahren die Taxen, die sind günstig. Du hast pünktliche U-Bahn, pünktlichen Bus, pünktliche S-Bahn, Schnellzüge. Es ist alles digitalisiert. Du kannst kostenlos umbuchen. Das ist halt, glaube ich, das wird da als selbstverständlich genommen. Aber das ist wirklich für mich als Deutschen irre, wie das so laufen kann alles. Ja. Siyu hat gefragt, ob wir Yunnan als Reiseziel schon mal kennen. Also sie hat uns das empfohlen, liegt in Südchina. Kennst du Yunnan und möchtest du da gerne mal hin?
Schon. Also ich denke, Yunnan als Region ist sehr beliebt, sehr bekannt, wird immer empfohlen. Als wir unseren letzten China-Urlaub, also unseren letzten gemeinsamen China-Urlaub geplant haben, das stand von Anfang an auch auf unserer Agenda. Ne? Am Ende haben wir das leider streichen müssen, weil einfach zeitlich das und geografisch ein bisschen schwierig zu kombinieren war. Aber ja, Yunnan habe ich definitiv Lust. Ne? Da gibt es so viele Städte, wo ich hin möchte. Ne? Dali, Lijiang, Kunming, Wenshan, Mangshi, Xishuangban. Na? Also soll sehr schönes Wetter sein. Und grenzt auch an andere Länder. Ne? So, deswegen hat da noch ein bisschen exotische Vibe. Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Aber ich persönlich habe ein bisschen Sorge oder Angst, weil dort doch relativ hoch ist. Also, ne, dass man vielleicht nicht genug Sauerstoff kriegt.
Okay.
Dass man einfach körperlich den Urlaub nicht voll genießen kann.
Okay, also klingt auf jeden Fall interessant. Packen wir auf die Bucketlist. Es gibt nachher auch noch andere Fragen zu Yunnan. Da haben ein paar Leute uns geschrieben. Das scheint wohl eine sehr beliebte Region zu sein.
Aber die Region sagt dir ja erstmal nichts?
Nee, Yunnan kannte ich so jetzt noch nicht auf dem Schirm.
Okay, ja. Dann hast du auch nicht zugehört, als ich dir von unserem Urlaubplan erzählt habe, als ich das geplant habe. Aber alles gut. Wir sprechen nächstes Mal, wenn wir nach China fahren.
Ich reflektiere mich bis dahin nochmal. Ja, bitte. Laura möchte wissen, was sollte man denn als alleinreisende Person besonders beachten, wenn man nach China fährt? So aus meiner Erfahrung, ich hatte ja auch mal eine, nicht Nahtoderfahrung, aber eine Survival-Moment, als ich dich per Telefon nicht erreicht hatte, meine Kreditkarte nicht funktioniert hatte und ich Lebensmittel kaufen wollte. Da hat auf einmal mein Hirn auf Steinzeitmensch umgeschaltet und ich hatte versucht, einfach zu überleben. Genau, also ich finde aus meiner Sicht, was man auf jeden Fall hat, wenn man kein Chinesisch kann, irgendeine Übersetzungs-App auf jeden Fall, eine Internetverbindung, die man haben sollte, damit diese Übersetzungs-App auch funktioniert und vor allen Dingen sich einlassen auf das Land und die Menschen, weil es ist anders als hier, es ist lauter, es ist voller. Wir haben auch schon mal drüber geredet, im Restaurant sind Dinge anders als hier, da ist es auch mal laut, da wird auch mal Herrengeräusche gemacht, wie ich es immer nenne. Manchmal wird in Restaurants auch geraucht. Ich glaube, das ist jetzt ist stark reduziert, aber kann trotzdem noch mal passieren, dass man sich einfach drauf einlässt. Wir sprechen nachher auch noch mal über, wie man dort bezahlt und auch welche SIM-Karte man vielleicht auch haben sollte. Aber das sind so die Dinge, damit man einfach kommunizieren kann miteinander und sich vorher einmal so ein bisschen Gedanken macht, was könnte da auf mich treffen. Und da ist ja unser Podcast, wir haben ja so viele Folgen gemacht, auch zu dem Thema Idealfühl, um besser zu verstehen, welche gesellschaftlichen Regeln gelten da auch einfach.
Genau, ich finde, das war schon gute Tipps von dir, weil du warst auch für 2-3 Stunden Alleinreisende in China an dem Tag. Ja, ja, ja. Als ich bei meinem Opa war, du warst dann doch einen ganzen Tag alleine. Und ich finde, was ich sagen würde, erst gut vorbereitet sein. Na, du hast gesagt, mit SIM-Karte, man soll immer eine Verbindung haben, man soll immer Internet haben, weil China ist sehr digital. Ohne Handy kann man dort eigentlich schwer was machen. Und Ich finde, man soll immer Reisepass dabei haben, weil die meisten Sehenswürdigkeiten oder um mit Zug zu fahren, da brauchst du immer deinen Ausweis.
Ja, stimmt.
Genau. Und noch ein Punkt, das habe ich auch in einer anderen Folge erzählt, der Unterschied zu Deutschland. Wenn man Geld holt bei einem Automat, die Karte wird nicht zuerst ausgespuckt. Man soll ein bisschen aufpassen, dass man wartet, dass man die Karte nicht vergisst. Weil in Deutschland, du kannst dein Geld nicht nehmen, ohne die Karte weggenommen zu haben. Aber in China ist das anders.
Genau, und das sind auch echt gute Punkte. Und einfach vor sich Gedanken zu machen, wie funktioniert was, auch bei Preisen, finde ich, ist das so eine Sache, was aus europäischer Sicht sehr, sehr günstig noch wirkt, kann manchmal ein touristischer Preis sein. Deswegen lest euch vorher mal durch, wie teuer sind so Taxifahrten und so. Nicht unbedingt in Taxis einsteigen, die dich ansprechen, weil du sichtbar eine ausländische Person bist. Da könnten die Preise ein bisschen teurer sein. Genau, das sind halt noch so Sachen. Und mich hat letztens auch jemand gefragt, gibt es dann Kneipen in China? Weil sie ist auch Alleinreisende und sie setzt sich gerne in Kneipen und beobachtet Menschen. Und ich dachte mir so, diese Kneipenkultur wie in Deutschland ist mir dann nicht so bekannt, sondern man geht in Restaurants und dort isst man und trinkt man was. Aber gibt es so Kneipen?
Ja, schon. Ich glaube, ich bin einfach nicht so ein Typ, deswegen haben wir sowas nie gemacht. Aber sowas gibt's schon. Es gibt auch Discos und sowas. Also man kann dort auch tanzen. Was ich gelesen habe, ich war selber nie in einer Disco in China, so Club und so. Da wird geraucht. Also das heißt...
Stimmt.
Ja. Du könntest dort tanzen und... kriegst eine...
Direkt Lungenkrebs.
Nee, ich meine so jemand zufällig eine Zigarette hat deinen Nacken berührt und dann kriegst du dort...
Ach so.
Sowas habe ich schon gelesen.
Okay.
Aber mir ist noch ein Punkt eingefallen und wir werden später auch über diesen Punkt sprechen, was ich meinte mit gut vorbereitet sein, dass man fähig ist zu bezahlen. Ne? Ich nehme immer ein bisschen Bargeld mit, obwohl ich die nie benutzt habe. Heutzutage brauchst du fast gar kein Bargeld. Nur wenn du selber mal Bargeld ausgeben möchtest. Aber für mich, das gehört zur Sicherheit. Deswegen, ich habe immer Bargeld dabei. Und ich würde empfehlen, dass man zumindest jeweils eine Kreditkarte bei Alipay und bei WeChat hinterlegt, damit man immer zahlen kann. Ich habe auch erlebt, dass ein Lokal nur eine Zahlungsmöglichkeit akzeptiert. Sowas passiert auch. Und als wir in Guangzhou waren, im Hotel an der Rezeption, da waren doch auch zwei ausländische Damen, die zwar Alipay hatten, aber sich vorher nicht verifiziert haben. Sie haben wahrscheinlich gedacht, okay, ich habe die App und dann muss das schon funktionieren. Da muss man aufpassen.
Genau, also das ist auch eine Frage von Petra und von Anja gewesen. Also ich habe mit WeChat sehr gute Erfahrungen gemacht, da die Kreditkarte zu hinterlegen. Am besten alles in Deutschland machen. Da gibt es auch auf YouTube Anleitungsvideos für. Auch mal testen, wenn die Person, mit der ihr reist oder irgendeine Freund oder Freundin auch WeChat hat, mal einen Yuan schicken, um zu gucken, ob das funktioniert. Das hat mir eigentlich viel geholfen, weil bei WeChat, das hat den Vorteil, du kannst auch, je nachdem in welcher Stadt du bist, Tickets kaufen für U-Bahn und Bus und du kannst dir über WeChat ein Taxi bestellen und darüber dann auch bezahlen. Ich finde, das hatte sehr, sehr viele Vorteile, alles in einer App. Auch wenn manches auf Chinesisch ist, kann man das auch Englisch oder Deutsch einstellen. Man kann sich da schon durchfummeln. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, weil mit Bargeld, niemand hat mehr Wechselgeld, weil Bargeld ist in China eigentlich nicht mehr üblich. Alle bezahlen per Handy. Deswegen auch ein guter Tipp, ein bisschen was dabei zu haben für den Notfall. Aber auf jeden Fall WeChat habe ich gute Erfahrungen gemacht. Alipay kenne ich noch nicht so. Das auf jeden Fall einrichten. Und dann nochmal gab es auch die Frage nach einer eSIM. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was wir hatten. Aber wie hast du da eine Empfehlung, worauf man achten sollte?
Also bisher habe ich fast immer denselben eSIM-Anbieter benutzt, weil ich einfach da zufrieden bin. Ich nutze immer die App Nomad. Das heißt, na, man bestellt so eine eSIM und dann kann man das vorinstallieren und dann muss man nichts mehr tun. Und wenn man dort landet, dann schaltet man diese Leitung ein, na, dann kriegt man automatisch Internet. Die nutzen Internet von China Unicom, ich meine. Das Netz ist ganz okay. Und man muss nur da aufpassen, dass man dort kein Telefonnummer hat. Man hat nur Datenvolumen. Also das reicht mir. Könnte manchmal ein bisschen schwierig sein, weil in China an vielen Orten so eine SMS-Code gefordert wird, selbst im Hotel, wenn du WLAN nutzen willst. Ne? Deswegen, ich kaufe im Voraus immer genug Datenvolumen, damit ich nirgendwo WLAN brauche. Ne? Eigentlich so vom Datenschutzperspektive, das ist immer besser. Kein WLAN zu nutzen, ne? Das ist nicht nur China gemeint, sondern generell. Und Petra hat auch gefragt wegen Zahlungen und sowas. Ich habe eben schon genannt WeChat Pay, Alipay. Mittlerweile WeChat ist schon viel mehr verbreitet in China als Alipay in diesem Zahlungsbereich. Aber wenn man auch nach Hongkong will, wie Petra, Alipay kann man mehr nutzen in Hongkong. Daher lohnt sich schon, beide Apps zu haben. Na, man kann einfach dieselbe Kreditkarte zweimal hinterlegen, das ist ja auch kein Problem. Natürlich, in Hongkong kann man mehr mit Kreditkarte zahlen, in China Festland manchmal Visa-Karte und Mastercard, das ist ja nicht überall akzeptiert oder eher wenig akzeptiert. Ne? Daher trotzdem diese Zahlungs-Apps würde ich empfehlen. Das ist am sinnvollsten. Und da ist auch viel mehr Funktion als nur zahlen. Ne? Weil in China, man muss viele reservieren. Also wenn du zu einer Sehenswürdigkeit willst, muss man häufig vorher online registrieren. Dafür nutzt man auch Alipay und WeChat Pay. Natürlich, wenn man in einer Reisegruppe ist, dann muss man sich keinen Gedanken machen. Es gibt ja Reiseführende, ne, die sich darum kümmert.
Genau. Und ein Hinweis noch, viele deutsche westliche Dienste, Webseiten sind nicht aus China zugreifbar. Das müsst ihr bedenken. Mit meinem E-Mail-Account hat das immer gut geklappt. WhatsApp, Instagram, soziale Medien funktionieren in China nicht. Da müsst ihr halt einfach gucken, wollt ihr für den Notfall gewappnet sein, dann hättet ihr die Möglichkeit, euch ein VPN noch aufs Handy runterzuladen. Allerdings, VPNs sind in China nicht erlaubt. Also das müsst ihr dann einfach abwägen, ob ihr für den Notfall da gewappnet seid. Aber ansonsten mit einer eSIM kommt man da wunderbar klar und kann halt auch vieles machen und viel entspannt auch machen. Und gerade eSIM mit Datenvolumen ist wichtig, wenn man Übersetzungsdienst braucht, den man dann einfach parallel laufen lässt.
Genau, und diese App Nomad, die ich immer nutze, man braucht dafür schon kein VPN mehr. Das ist dann so ein Vorteil. Ne? Dann kann ich in China trotzdem WhatsApp, Outlook und sowas nutzen. Finde ich ganz gut. Und ich habe eigentlich auch mehrere Anbieter verglichen. Ich glaube, die haben das billigste Tarif. Deswegen bin ich damit sehr zufrieden. Aber es gibt noch andere Anbieter, ja, man kann selber aussuchen. Eine Ergänzung, also ich habe diese eSIM, ich brauche kein VPN, aber trotzdem vor jeder China-Reise, ich installiere 2 bis 3 VPN auf mein Handy, damit ich einfach diese Sicherheit habe.
Damit man einfach Verwandten schreiben kann, hey, bin gut angekommen, ne? Vielleicht für solche Sachen auch. Anja hat dann noch gefragt, Anja ist Ende des Jahres dann auch in China unterwegs, sehr spannend. Und sie fragt, was sollte man auf keinen Fall machen in China? Ich finde, man sollte nicht versuchen, deutsche Regeln in China anzuwenden. Also mein liebstes Beispiel ist immer, dass man in China, also da gibt es auch, dass man sich in einer Schlange anstellt, aber ich war mal in der Situation, das war eine Traube und die mit dem längsten Arm oder mit dem lautesten Organ sind dann dran gekommen.
Also du.
Richtig, dann habe ich mir gesagt, okay, ich spiele jetzt einfach mit und nutze meinen Vorteil, weil das ist ja so in dem Spiel jetzt drin. Und das hat sehr gut funktioniert, sodass man halt einfach sich vorher überlegt, okay, was sind hier die Regeln, was macht man? Auch so Höflichkeitssachen. Aber ansonsten, was sollte man auf keinen Fall machen? Ich glaube, was ihr nicht machen solltet, ist über Politik sprechen, egal ob das Landes- oder internationale Politik sind. Das ist aus meiner Sicht in China nicht so üblich, dass man da so drüber spricht. Das glaube ich in den USA auch ähnlich, weil da große Lagerbildung ist. Aber ich würde das Thema Politik eher auslassen.
Naja, man kann über Politik sprechen, aber sei vorbereitet, dass man eine andere Perspektive bekommt. Das könnte so eine Ursache für Konflikt sein. Daher sprich über alles, aber sei open-minded und akzeptiere andere Meinung. Ich finde, was man auf keinen Fall machen soll, also machen kann man trotzdem, sei bewusst, man ist in einem anderen Land, man ist in einer anderen Kultur. Ich weiß nicht, ob die Deutschen so sind, aber du erzählst mir gerne so, wenn die Deutschen in Urlaub fahren, man ist enttäuscht, dass dort kein Deutsch gesprochen wird.
So ein bisschen Reiseklischee, ja.
Genau, also sei nicht so. Fordere bitte nicht, dass man bevorzugt wird. Also, weil die Tatsache ist, als Ausländer, man wird häufig bevorzugt. Also man kriegt bessere Rahmenbedingungen. Aber persönlich finde ich das eine Frechheit, wenn man sowas fordert.
Genau, dieser positive Rassismus, der ist schon da. Vielleicht eine Sache noch, auf keinen Fall auch das Urlaubsklischee, aber herablassend sein. Die Leute geben sich da große Mühe. Das ist, vieles läuft da deutlich besser als hier, Infrastruktur, Servicebranche und so. Und da sollte man einfach nett und freundlich sein, weil dann sind die Leute auch nett und freundlich.
Genau, und ich finde, Chinesen sind eher stolz auf zum Beispiel chinesische Küche. Und manchmal, das ist so Gastfreundlichkeit, dass man dir was anbietet. Hey, diese Schweingehirn ist sehr lecker. Wenn du nicht essen möchtest, dann sagst du, oh nein, danke. Bitte nicht so sehr angeekelt sein und sagen, nein, nie, sowas esse ich nicht. Also das finde ich ein bisschen unfreundlich.
Genau, diese Gesten annehmen, auch wenn man es nicht isst, aber einfach dann, okay, vielen Dank, annehmen und dann einfach weitermachen. Genau. Was sollte man dann auf jeden Fall machen? Ich finde, man sollte einmal versuchen, auf eine Hocktoilette zu gehen. Das ist für mich immer der Endgegner auf jeder Reise. Aber man sollte das einmal versuchen, wenn man auch den Asian Squat, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, machen kann, geht das leichter. Aber ich finde, man sollte das einmal versuchen, auf ein Hockklo zu gehen.
Aber du meintest, man soll einmal im Leben machen, weil letzter Urlaub hast du das nicht mehr gemacht.
Ich kann auch alle beruhigen, wenn man wir waren ja in einem Zug, da gab es ein Sitzklo. In Einkaufszentren gibt es auch eigentlich immer Sitzklos. Also auch in Hotels, die man als Ausländer buchen kann, gibt es auch immer Sitzklos. Also da braucht man keine Angst haben. Ich sage nur, man soll es mal ausprobieren, um wirklich da so reinzukommen, auch in die Kultur.
Apropos Zug, da gibt es immer ein Sitzklo, ein Hockklo. Und die Chinesen nehmen alle Hocktoiletten. Ich habe auch gesehen, Sitztoilette ist frei und man wartet eher eine Schlange für Hockklo, weil man findet Sitzklo in der Öffentlichkeit eher eklig.
Unhygienischer.
Genau. Ich kann aber sagen, die Sitztoiletten im Zug war tippitoppi sauber, weil niemand das nutzen wollte.
Außer wir beide.
Ich war sehr zufrieden.
Und auf jeden Fall machen, auf Street Markets gehen, essen, alles ausprobieren, was man da hat, was man auch essen möchte. Das ist wirklich echt, echt klasse.
Und ich finde, das ist vielleicht am Ende keine schöne Sache, aber wenn man schon in China ist und vielleicht auch in der Metropole, dann fahr mal mit öffentlichem Verkehr in Rush Hour. Erleb mal diese Moment.
Ja, diese sehr viel Nähe hat man dann auf einmal.
Vielleicht, wenn du eine große Person bist, dann siehst du ganz viel Schädel. Wenn du eine normal große Person wie ich bist, hast du auch ab und zu eine Achsel vor der Nase. aber ist interessante Erfahrung.
Wir haben gerade über Essen gesprochen, da würde ich noch eine Frage von Silvia anschließen. Wie ist denn das mit Ernährungseinschränkungen, wenn man Allergien zum Beispiel hat? Wie kriegt man das in China gehandelt? Weil während das in den USA oder in Großbritannien ja Standard ist zu fragen, habt ihr irgendwelche Allergien, ist es in China ja überhaupt nicht so, dass man nach Allergien gefragt wird.
Ich finde, man muss ein bisschen klarer äußern, dass man Allergie und Unverträglichkeit hat, weil manchmal wird das nicht überall sehr ernst genommen. Und wenn man so sprachlich nicht so fit unterwegs ist, ich würde dann immer was bereit habe, um den Leuten zu zeigen, was ich nicht essen kann. Also ich meine, die Frage war doch Histamin.
Genau, Histamine, also Alkohol, gegärtes, Nüsse, Hülsenfrüchte, scharfes Essen.
Ich habe ein bisschen recherchiert, scheinbar in so Sojasauce und Essig gibt es auch viel Histamin. Ne? Das heißt, das wäre ein Punkt, worauf man immer achten soll in China, weil Sojasauce und Essig wird sehr viel benutzt. Aber der Vorteil ist, in China gibt es viele Restaurants, wo das Essen frisch zubereitet wird. Na, ihr kennt vielleicht auch von unserem Podcast, es gab wegen Prep Meal ein großes Drama in China. Deswegen, man hat immer mehr Möglichkeit, frisch gekochtes Essen zu bekommen. Und dann kann man vorher auch Bescheid sagen. Na, zum Beispiel immer vorher sagen, bitte kein Essig, bitte kein Sojasauce. Na, immer das bereit habe. Vielleicht in Translator zeigen, 不要酱油, 不要醋. 我过敏, sag bitte, ich habe Intoleranz. Ne? Weil sonst vielleicht man denkt, ist einfach, das wird dir nicht so gut schmecken. Aber wenn man sagt, dass man das wirklich nicht verträgt, dann wird das nochmal anders behandelt, gehe ich davon aus.
Genau, kannst du dir ja vorher auch Übersetzungstool übersetzen und einen Zettel dann immer mitnehmen, damit das dann auch nachlesbar ist, damit du das dann nicht selber, wenn dein Chinesisch nicht so gut ist, machen kannst, ja. Und es gibt auch Fastfood-Restaurants, wenn man jetzt Glutenallergie hat, kannst du zumindest dahin gehen und Pommes essen. Also man muss sich da mal durchwurschteln und gucken, wie das ist. Aber ich habe das auch immer als sehr freundlich wahrgenommen, weil ich esse auch kein Fleisch. Dann sagt man das und dann wird auch drauf geachtet.
Ich würde dann nochmal ein bisschen darauf achten, wo ich hinfahre. Also wenn man kein scharfes Essen verträgt, dann bin ich ein bisschen vorsichtiger bei Regionen, zum Beispiel wie Sichuan oder Guizhou, na, wo die Ernährung generell sehr scharf ist. Oder wenn ich wirklich in der Region bin, dann würde ich eher mehr in Shopping Malls gehen. Da gibt's viele Kettenrestaurants, na, da ist eher standardisiert und ich glaube, die Kellner sind besser ausgebildet, die wissen, was für Alternative die anbieten können. Mhm.
Ja. Genau, und immer auf Chinesisch, weil Englisch ist nicht so verbreitet, deswegen klar auf Chinesisch das dann zeigen oder sagen. Dann gibt es noch eine Frage, Unterschiede zu europäischen Hotels. Da muss ich sagen, du kriegst für weniger Geld bessere Qualität in China. Also wir waren ja auch auf der letzten Reise in einem 4-Sterne-Hotel oder so oder 5-Sterne für deutlich weniger Geld, als du das hier in Deutschland bezahlst. Und ich finde die Hotels schon immer haben eine sehr gute Qualität. Man muss drauf achten, es gibt ja nicht, Ausländer können nicht in alle Hotels rein. Das ist ein bisschen gelockert worden, aber am besten ihr guckt mal entweder Reisebüro oder bei Booking, da sieht man dann auch, oder Airbnb, da sieht man dann auch, was man buchen kann. Dann hat man da auch eine gewisse Verlässlichkeit und steht dann nicht im Hotel und sagt, nein, du darfst hier nicht rein. Ich glaube aber, das wurde schon sehr aufgelockert. Ansonsten fand ich gar nicht so viele Unterschiede, außer dass man immer kostenlos Wasser kriegt unten am Empfang. Da kann man immer fragen, dass man kostenlos eine Wasserflasche kriegt. Und das Frühstück ist natürlich auch anders, weil es kein Kontinentalfrühstück ist, sondern eher regionales chinesisches Frühstück.
Ich würde nochmal sagen, du hast schon gesagt, nicht jedes Restaurant kann ausländische Gäste empfangen. Das geht ja um Meldepflicht. Man braucht dafür so eine Qualifizierung und das wird auch jeden Tag bei Polizei gemeldet. Deswegen seid nicht überrascht. An der Rezeption wird immer Foto gemacht. Die Ausweise werden kopiert. Na,
es wird nicht ein Foto von dir gemacht, sondern von den Ausweisen meistens.
Also als Chinese wird Foto von mir gemacht, ja. Aber ich glaube, Ausländer wahrscheinlich werden nur Ausweis kopiert. Deswegen sei vorbereitet. Also wenn ihr sagt, nee, also wieso, bitte nicht meinen Ausweis kopieren. Ich finde, das ist auch eher, was man nicht machen soll. Weil du kannst natürlich sagen, ja, ich achte auf meinen Datenschutz, aber du machst den Job von den Leuten dort eher schwer.
Genau, ansonsten noch, ich finde, bei chinesischen Hotels gibt es meistens, kommt natürlich auf die Stadt drauf an, aber meistens keine englischsprachigen oder ausländischen Sender. Das heißt, da kann man dann nochmal tief in die chinesische Fernsehlandschaft eintauchen. Es gibt immer einen Sender, der immer Tierdokus sendet. Das finde ich immer ganz, ganz beruhigend. Und ansonsten kann man da mal durchseppen zwischen historischen Serien, Dokumentationen, Nachrichten und so weiter.
Mir ist noch ein Punkt eingefallen. Achte ein bisschen auf Toilettensituation, weil manche Hotels, vielleicht die haben einfach alte Rohre, steht dann in, auf Klo eine Zeichen, bitte kein Klopapier reinwerfen.
Genau, das Klopapier kommt dann in den Mülleimer, weil die Rohre das Papier einfach nicht kompensieren können. Also da auch wirklich drauf halten. Ist ungewöhnlich für uns, aber wenn ihr möchtet, wird ja auch die Mülltüte jeden Tag gewechselt, wenn ihr das möchtet. Dann noch, wie kann man Kulturschocks abfedern? Ich finde Kulturschock so ein großes Wort, ich kann das total nachvollziehen. Aber wenn man sich ein bisschen vorher mit dem Land beschäftigt hat, finde ich, sind gar nicht mehr so viele Kulturschocks da. Es ist halt einfach anders und darauf muss man sich einlassen. Also so Restaurantsituationen kann was sein. Auch, dass man im Restaurant lebendige Tiere hat, die man sich aussucht, die dann geschlachtet werden und dann zubereitet werden. Für uns Deutsche eher sehr ungewöhnlich, aber das ist, was Chinesinnen und Chinesen unter Frische zum Beispiel verstehen. Auch in Supermärkten haben die Aquarien und man sieht lebendige Tiere, die man dann mit nach Hause nimmt. Ein Kulturschock, das habe ich ja auch gesagt, bei der letzten Reise war für mich so ein bisschen das Thema, wie Tiere behandelt werden. Es gibt gerade in Einkaufszentren so einen Trend, dass dort man ja wie in so ein Streichelzoo reingehen kann und dann sind da Küken, da sind dann Kapibalas, haben wir doch auch irgendwo gesehen, ein Strauß auch. Also das ist für Europäer schon sehr krass. Es ist halt so, dann muss man einfach wegschauen und weitergehen, weil man wird an der Situation nichts ändern. Das habe ich so wahrgenommen und ansonsten, ach vielleicht der Beijing-Bikini, das kann auch ein Kulturschock sein. Es ist nämlich so, wenn es sehr warm ist, dann machen die Männer, meistens haben die auch einen Bauch, ziehen dann ihr T-Shirt hoch über den Bauch unter die Brüste und der Bauch ist dann so, schaut dann raus. Das soll zur Abkühlung beihelfen. Das nennt man dann auch Peking-Bikini, einfach weil man da viele Männer, ich sag mal, mittleren Alters damit sieht. Das könnte vielleicht auch ein Kulturschock sein.
Man soll open-minded sein und vielleicht belest euch vorher, was passieren könnte und seid einfach vorbereitet. Und ich finde, man soll nicht so viele Leute beurteilen, zumindest nicht laut. Ja, was man denkt, ja, kann man alles denken, aber manchmal, dass man gewisse Dinge macht oder manchmal, wenn man gewisse Dinge nicht macht, heißt nicht, dass du besser als die anderen Menschen bist.
Genau, und auch so das eine Beispiel ist, an den meisten U-Bahn-Stationen stehen sehr junge Menschen in Uniform, du musst durch einen Metalldetektor und deinen Rucksack in Röntgenapparat legen. Natürlich kann man sich fragen, was soll der Scheiß, ne? Aber einfach machen, nett sein und weitergehen. So einfach höflich sein, das ist, glaube ich, nochmal ganz gut. Und ich hatte bei jedem Urlaub immer so einen Cheat-Day mir gemacht, dass ich dann einen Tag mal irgendwann zu McDonald's gegangen bin oder einmal auch in ein italienisches Restaurant, um nochmal so europäisches Essen zu haben. Das war dann für mich so, nicht Safe Space, aber nochmal einfach bei all den Eindrücken und dem Essen und was da alles so ist, hat man dann nochmal was, was man kennt und sich festhalten kann. Dann haben wir noch eine Frage von Silvia bekommen. Ich habe Bedenken wegen des digitalen Lebens in China. Ist China technologisch wirklich so weit voraus?
Ich würde nicht so sagen. Also vielleicht, wir sind da auch sehr unterschiedlich. Für mich ist einfach so Technologie einfach ein Werkzeug. Also wenn ich sehe, dass in China gewisse Dinge benutzt wird, was in Deutschland nicht eingesetzt wird, denke ich auch nicht, wow, sondern ich denke, okay, dann nutze ich das mit. Ich glaube, als Chinese, ich bin einfach da vielleicht ganz anders unterwegs. Daher, du kannst gleich mal schildern, wie du denkst, aber ich finde, das ist alles nicht so fordernd, das ist alles nicht so schlimm. Man könnte vorher ein bisschen testen in Deutschland und wenn man das in Deutschland schon gewisse Dinge gemacht hat, in China ist das anders, aber auch sehr ähnlich. Ich würde sagen, eine digitale Zahlung, wenn man in Deutschland auch schon mit Karte oder Apple Pay zahlt, dann ist man eigentlich ganz fit. Was man machen kann, Viele deutsche Ketten, die akzeptieren auch Alipay und WeChat Pay. Lad schon mal diese App runter und versuch mal zum Beispiel in DM oder Rossmann mit Alipay zu zahlen. Ich glaube, die akzeptieren das. Man sieht dieses Symbol. In China, in Restaurants wird häufig nicht bei Kellner bestellt, sondern direkt am Handy bestellt. Das heißt, du scannst einen QR-Code. Das ist auch digitalisiert. Häufig, du gehst in ein Restaurant rein und der Kellner kommt gar nicht. Und wenn man schon in Deutschland mal über QR-Code bestellt hat, dann wird man in China das auch schaffen. Natürlich, das ist eine andere Sprache, das ist fordernd, aber sei bewusst, sei selbstbewusst, du hast das schon mal gemacht. In China wird häufig Dinge reserviert, Sehenswürdigkeiten in der App WeChat oder Alipay. Aber das ist auch nichts anderes. Also wenn du in Deutschland zu einem Museum gehst, man könnte bei gewissen Dingen auch online reservieren. Das ist in China bloß alles in eine riesige App eingebettet. Aber denk daran, du hast das schon mal gemacht. Du kannst das. Du bist fähig.
Ja, sehr gut, dass du die Leute nochmal motivierst. Also es ist da einfach die Digitalisierung deutlich stringenter. Wir haben das Beispiel gerade gebracht mit dem Bargeld. Ich kann nicht mit 5 Yuan-Münzen dann mir ein Ticket kaufen, das geht nicht, das muss ich digital machen und auch überall anders, selbst beim Streetfood bezahle ich digital. Wir hatten in der Shenzhen-Folge davon erzählt, da fliegen Drohnen über dich, die Dinge liefern, es gibt schon Robotaxis, die du bestellen kannst. Im Straßenverkehr wird man viel mehr E-Autos sehen als hier. Das hat halt einfach viele, viele Service-Funktionen dort, auch wenn man WeChat nutzt, wenn man darüber vieles machen kann. Also einfach vorher mal belesen, da gibt es auch schon YouTube-Videos zu. Wir haben ja auch die Survival-Folge mal gemacht, Folge 51, verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr auch nochmal reinhören, um sich vorzubereiten. Aber China ist, finde ich, schon in der Zukunft, da haben wir noch ein paar Jahre vor uns. Dann haben wir noch eine Frage, wie gut sollte man Chinesisch können, wenn man nach China kommt und kombiniert, ist es unhöflich, ein Handy zum Übersetzen zu nutzen?
Wie findest du das? Würdest du sagen, dein Chinesisch-Niveau ist ausreichend für China-Urlaub oder das war vor 7, 8 Jahren schon ausreichend? Wie siehst du das?
Also ich finde, dass man auch viel mit Körpersprache machen kann. Das Gute im, ich bleibe jetzt beim Beispiel Restaurant, weil das so essentiell ist, ich will was essen, da gibt es eigentlich alles immer mit Bildern. Das ist schon mal ganz gut. Wenn man grundsätzliche Sachen machen kann, ich habe jetzt HSK2, ich kann nicht wirklich Schriftzeichen lesen, aber ich kann mich im Restaurant verständigen, die Richtung sagen und Bitte und Danke sagen. Und ich kann auch sagen, Wo Ting Budong, ich habe es nicht verstanden, oder Man Man Zur, mach mal ein bisschen langsamer. Solche Sachen kann ich sagen. Letztendlich kommt man damit gut voran und selbst mit den Brocken, die ich kann, sind die Leute schon völlig begeistert. Und ich meine, du wirst das nicht bestätigen, aber fast jede Chinesin und fast jeder Chinese hat gesagt, wow, dein Chinesisch ist so perfekt.
Oh, dazu habe ich einen anderen Punkt. Ich finde, du hast manchmal das Gefühl, dass ich dich immer demotiviere.
Aber du reflektierst dich ja jetzt, das ist ja das Gute.
Ich folge jemand, der ist Brite, lernt Chinesisch und gestern habe ich ein Video von ihm gesehen und der hat gesagt, so Leute, wenn ihr ein bisschen Chinesisch sprecht, werdet ihr in China immer hören, wow, dein Chinesisch ist so gut. Die Leute sind höflich. Sag bitte nicht Danke, weil euer Chinesisch ist nicht gut. Sag okay. Gerne, ist okay, so lala, ne, oder nein, mei yo, weil, also sei bewusst, was für ein Niveau ihr wirklich habt.
Okay, alle meine Träume sind zerstört. Ja.
Aber ich finde, man kann das positiv verstehen. Das heißt, man wird eher von den Chinesen positiv Feedback bekommen, sobald man ein bisschen Chinesisch kann. Das heißt, du hast ein Umfeld, was nicht viel fordert. Ne? Weil zum Beispiel, wenn wir in Deutschland leben, dann wird eher erwartet, dass du die deutsche Sprache sprichst. Ja, ja. Aber in China, man erwartet das von Ausländern nicht. Und ich würde sagen, was für Sprachniveau muss man haben, um in China reisen zu können? Meine Antwort ist, ich finde, man soll sich bedanken können. Ja. Xie xie. Das reicht. Und mehr auch nicht, weil wenn du vielleicht fünf Sätze sagen kannst und dann die Erwartung geht ein bisschen höher, dann die Chinesen denken, oh, du kannst mehr, dann kommen auf einmal sehr viele.
Und sehr schnell auch, ja.
Richtig. Deswegen, ich finde, wenn man ein bisschen Chinesisch kann, aber noch nicht so gut ist, vielleicht diese Frust ist eher höher, als wenn man gar nichts sprechen kann. Deswegen, Sprachfähigkeit ist nicht das Problem. Ist einfach so diese Sichtweise, wie man das sieht. Es ist gar nicht unhöflich, Handy zum Übersetzen zu haben.
Das haben eh alle in der Hand und gucken permanent drauf.
Richtig, man braucht sogar kein Handy, um zu übersetzen. Ich habe auch Kollegen gehabt, gar kein Sprachkenntnis. Trotzdem, ohne einen Übersetzer, man kann in Laden verhandeln. Einfach mit Taschenrechner eine Summe reintippen und zeigen und dann wird es verstanden. Ne? Ja, ja. Deswegen, es ist gar nicht unhöflich. Nutz das, wenn das hilft. Vielleicht nutz auch diese Sprachfunktion. Ne? Du sprichst rein und dann lass die andere Seite das hören. Und als wir in Guilin waren, in diesem Hotel an der Rezeption, die Frau hat auch ihr Handy geholt, um eine Übersetzen.
Na, erstmal ist sie völlig hysterisch geworden, als sie mich gesehen hat, weil sie konnte kein Englisch und es gab eine Kollegin, die zuständig war für Ausländer und die war aber gerade irgendwie in der dritten Etage und da ist sie völlig in Panik geraten, bis ich dann ein bisschen was auf Chinesisch gesagt habe und du dich auch als Chinese zu erkennen gegeben hast. Aber genau, diese Übersetzungs-Apps sind völlig in Ordnung. Und so ein paar Vokabeln kriegt man ja drauf vorher. Aber ansonsten, mit Englisch kommt man halt echt nicht weit. Deswegen vielleicht auch mal so eine geführte Tour machen. Die sind ja auch nicht so teuer. Das sind ja auch Menschen, die meistens bilingual sind. Also schaut da mal. Aber ansonsten, das Handy ist euer bester Freund. Und dann zum Abschluss noch eine Frage. Wie kommt man denn als alleinreisende Person am besten mit Chinesinnen und Chinesen ins Gespräch, wenn man kaum Chinesisch kann? Geht man eher auf junge Leute zu, weil die vielleicht noch Englisch können?
Ich würde sagen, sprich einfach jede Person an, die du ansprechen möchtest. Also wir haben in China auch erlebt, als wir in China waren, manche Leute haben dir Interesse gezeigt, obwohl die null Englisch sprechen. Die haben einfach auf Chinesisch was gesagt. Ne? Das kann man auch tun. Einfach was ins Handy sprechen und so geht man ins Gespräch rein. Man muss einfach mutig sein.
Kann man dann auch machen. Es gab mal eine Situation, da stand jemand an einem Hauptbahnhof neben mir und hatte einen Blumenstrauß und hat auf seine Partnerin gewartet. Ich habe dann einfach gesagt, ach, die Blumen sind ja sehr schön. Und dann hat er erzählt, dann musste das natürlich für mich übersetzt werden, weil er zu schnell erzählt hat. Aber solche Sachen. Also wenn man mal Komplimente macht, ist das so ein Einstieg in China?
Ja, kann man gerne machen. Tue ich selber zwar nicht, aber kann man machen.
Das stimmt allerdings, ja. Genau, also sonst wäre ja auch wieder, wenn ich alleine bin, ich gehe in eine Kneipe, vielleicht sind da Leute. Also einfach mal, wie du sagst, drauf zugehen, auch mit einer App. Und wenn man nur fragt, wo ist der Weg? Und vielleicht ergibt sich ja so ein Gespräch. Oder kannst du mir einen Kaffeeladen empfehlen oder sowas?
Oder vielleicht such mal ein bisschen so Leute aus, die man am besten ansprechen könnte. Zum Beispiel Jugendliche oder Kinder mit Eltern. Und dann vielleicht die Eltern sagen selber ihr Kind, ey, du lernst doch Englisch in der Schule, sprich doch mal mit dem Ausländer.
Stimmt, stimmt, stimmt.
Dann, ja, kann man machen.
Genau, also schau einfach mal, einfach drauf zugehen und mal gucken. Aber bisher habe ich auch alle sehr höflich wahrgenommen. Ich finde, mit Menschen, die Taxi fahren, kommt man auch leicht ins Gespräch. Die sind auch immer sehr offen. Auch da Sprachbarriere, aber auch sehr offen. Wir hatten das ja in Guiyang oder Guilin, wo die Taxifahrerin meinte, hier ist ein gutes Nudelrestaurant, lass uns da essen. Und dann haben wir mit der gegessen. Und vielleicht, wenn man in Shanghai ist oder Shenzhen, könnte man mehr Leute treffen, die Englisch sprechen. Da sieht man auch mehr Ausländer einfach. Ja. Also mach einfach mal, geh auf die Leute zu und schreib uns auch gerne mal, wie es gelaufen ist.
Als wir uns kennengelernt haben, Steffen ist auch einfach auf mich zugekommen und
ja, ich habe gesagt, ni hao. Nicht Shijungurin mal.
Richtig. Und dann dachte ich, okay, das ist wahrscheinlich Ein der drei Sätze, die er auf Chinesisch sagen kann.
Und dann hast du wahrscheinlich geantwortet, wow, dein Chinesisch ist ja perfekt. Da habe ich gesagt, danke. Und dann weiß, habe ich jetzt 9 Jahre später festgestellt, das war ein großer Fehler, dass ich Tschechisch gesagt habe.
Also ich dachte, war ein großer Fehler, dass du mich angesprochen hast.
Nein, natürlich nicht.
Okay, lange Pause, ja. Aber...
Das war die erste Folge unseres Q&As in diesem Jahr zum Thema Reise. Und wir haben es ja schon angekündigt, es wird eine zweite Folge geben. Also hört in die nächste Folge rein. Da lösen wir auch auf, warum wir in eine längere Podcast-Pause gehen werden. Die nächste Folge hört ihr am letzten Sonntag im Monat. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.